E a pistragem.
Schönes Geschichten.
Also das ist echt ein Wahnsinn.
Rekord? Rot?
Rekord.
Geht. Also, Bernd, du bist ja schon da. Hallo.
Ja, servus, ja, Reinhard, mein Lieber.
Habedere, Bernd.
Ja, wie geht's?
Ausgezeichnet, Bernd, ausgezeichnet. Ich habe so viele Mails bekommen. Wir haben so viele Mails bekommen.
Ja.
Mit dem möchte ich heute eigentlich gleich anfangen, weil das ist echt unglaublich. Da gibt es nämlich ein Mail, der will, dass wir die Medaillenankündigungen in eine Wette verpacken. Die Medaillenankündigung für die Weltmeisterschaft in Cortina, für die Skiweltmeisterschaft, will er, dass wir das ankündigen. Ah, dass wir das in eine Wette verpacken und Bernd, halt dich fest.
Ja.
Der Wetteinsatz muss sein, dass, wenn du verlierst, weil er glaubt, dass du verlierst, dass du nackt nur mit einer FFP2-Maske den Hang runterfährst und er ist sich sicher, dass ich ein guter Berater bin beim Nacktfahren.
Wo er recht beim Nacktfahren.
Ja, da hat er recht. Da habe ich eine brutale Kompetenz.
Hat er auch geschrieben, wo man FFP2-Masken in Zeltgröße kriegt, also die mich dann kommen, die mich verhüllen oder
Ganzkörper-FFP2-Maske.
Ganzkörper-FFP2-Maske.
Das wäre doch was. Ja. Du als Ganzkörper-FFP2-Maske den Hang runter, weil du verloren hast, die Wette.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so sicher, also ich brauche nicht mal eine Maske. Ja. Also da braucht man keine Angst haben. Ja, ist ein super Vorschlag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also würde ich sofort drauf einsteigen. Klitzekleines Problem ist, dass man noch eine Familie hat. Ja, das ist sogar das ganz kleine Problem
an der
Geschichte. Und man ja bei einem anständigen öffentlich-rechtlichen Sendeunternehmen arbeitet. Also ich sag mal, ganz nackt wird es fast ein bisschen zäh, wenn man seine Rente noch erleben möchte.
Ja. Das lass mal das mal so stehen, hast du recht. Ja. Ja. Dann habe ich noch ein Mail, muss da vorstellen, unsere Freunde aus Niederbayern.
Die Niederbayern.
Wir haben eine Freundschaft. Die Niederbayern.
Ich liebe sie.
Ich liebe sie. Schöne Grüße zu den niederbayerischen Freunden, weil ich habe ja immer mein Problem mit dem Christbaum attestiert. Ja. Zuerst zu teuer, dann die Entsorgung etc. Das fuchst mich heute noch. Ja. Und weißt du, was die jetzt machen? Die werden mir jetzt die haben eine Christbaumplantage. Die haben eine Christbaumplantage.
Eine Plantage.
Ich habe ein Foto bekommen
und
sie bieten mir einen Christbaum an. Stell dir das mal vor.
Ja.
Und das sind keine Krankel.
Aha, das sind
schöne,
ja
schöne Bäume.
Das sind schöne Bäume. Ja, ich meine, wenn sie aus Niederbayern kommen, dann sind sie schön. Alles,
ja, die müssen schön sein.
Fast alles ist schön in Niederbayern. Ja. Also dann werden es die Bäume auch sein. Ja, ich liebe Niederbayern. Also,
das ist super.
Ja, es ist sensationell.
Also das Weihnachtsfest ist gesichert. Ich kann da
vielleicht
Vollgas,
fällt für mich auch eine ab.
Eine Sorge zu Ende. Bitte, ja, was?
Vielleicht fällt für mich auch noch ein Baum ab.
Schauen wir mal. Ich werde verhandeln.
Ja, das wäre lieb. Du übernimmst die Niederbayern. Ich übernehme den Uwe aus Jena, der uns auch geschrieben hat und der gesagt hat, der Rainer Schönfelder will in den Skizirkus zurückkehren. Also das ist eigentlich das, wovon er davon fest ausgeht, ja, weil du natürlich auch im Schweiße deines Angesichts den Christbaum entsorgt hast und dadurch im Endeffekt wie Hirscher hinterm Haus halt vorm Haus trainierst, ja. Und er geht davon aus, dass wir jetzt in einem der nächsten Podcasts das dann verkünden werden, dass du in den Ski-Weltcup zurückkehrst.
Das ist natürlich, ich genieße großes Vertrauen offensichtlich.
Ja.
Das gefällt mir. Nicht so, dass nicht ich die eine oder andere Nacht davon auch träume. Ja. Aber ich glaube, das wird bei einem Traum bleiben. Weil der Kopf will ja, der Kopf. Ja. Aber der Körper wird wahrscheinlich nicht ganz mitspielen.
Ja.
Das wird sich nicht ganz ausgehen, außer man verkürzt massiv den Lauf.
Ja.
5 Tore. Dafür fahren wir 10 Durchgänge. Ja. Dafür können wir auch 10 Durchgänge fahren, das wäre mir egal.
Intervalllauf.
Ja. Ja. Das wäre mir egal. 5 Tore, 10 Durchgänge.
Ja, das wäre genau
das. Da wäre ich dabei. Das heute aus.
Ja. Und dann haben wir noch viele Grüße an die Lisa, die natürlich auch nochmal geschrieben hat, weil sie hat das ja gar nicht so gemeint mit dem Tipp, dass es mehr oder weniger als 3 Medaillen werden. Also sie hat geglaubt, es werden keine 3 Medaillen. Es ist eine wunderbare Geschichte, sagt sie, dass wir auf drei setzen. Aber sie sagt, Dresden ist verletzt, Neureuth hat aufgehört, das stimmt. Ja, Rebensburg hat aufgehört, das stimmt auch. Und dann wird es schwer, dass die Österreicher im Slalom mehr oder weniger kaum zu schlagen sind. Ja, und Feller findet sie Wahnsinn, erinnert sie an den Rainer Schönfelder von früher. Also auch da, genau wie bei der Tanja, haben wir tolle Resonanz bekommen, ja, und ich glaube, Rainer, wir können auch mal sagen, vielen, vielen Dank, wir sind jetzt tagelang die Nummer 1 gewesen in Apple Podcast
Charts. Ja, Bernd, stell dir das vor, wir haben es geschafft.
Es ist irre, ja.
Bernd, ich muss dir gratulieren, wir haben es geschafft. Ja. Es ist unglaublich, wir sind Nummer 1, dass ich das noch erleben darf, weißt, jetzt so lange nach meiner aktiven Karriere, wieder am Podium, ganz oben, ich habe die Hände aufgerissen und der Dank gilt an alle Hörer, die uns zuhören, die uns schreiben, die uns unterstützen, jeder darf beim Hören dieser Folge die Hände hochreißen und darf sich fühlen wie ein Weltcupsieger.
Ja, ihr macht euch bitte eine kleine Fanfare an und alle zusammen, wir waren auf 1, ja, irre, tagelang jetzt gewesen in den Apple Austria Sport Podcast Charts, wie viele Menschen das auch immer sind, ja. Aber egal, 1 ist 1 und das ist richtig geil. Ja,
wobei Bernd, apropos Nummer 1, das ist ein riesen Kompliment an uns, muss man ganz fairerweise sagen, dafür sagen wir eh auch danke, aber das größte Kompliment habe ich von meiner Mama bekommen.
Na.
Ja, weil das ist meine größte Kritikerin.
Und die hört Podcast.
Und die hört Podcast, stell dir das mal vor. Und da war ich überrascht. Also sie hat schon gewusst, dass ich da irgendwas, dass wir zwar telefonieren und das nehmen wir halt auf. Das hat sie schon mitgekriegt. Ja. Aber dass sie dann alle Folgen anhört und dass sie mir auch ein Feedback gibt und sagt, Rainer, du redest ja gar nicht so am Blödsinn. Das gefällt mir. Das ist unglaublich.
Ja.
Und dass sie auch 40 Minuten zuhört bei so einem Podcast.
Ja.
Auch da ist sogar sie selbst verwundert. Das ist der, weißt du, Bernd, das ist der größte Ritterschlag, wenn meine Mama sagt, das gehört ihr. Das ist super.
Ja. Und man denkt sich,
sie kennt ja auch sagen, dass ihr das nicht gefällt.
Ja. Also da ist Mama halt wirklich dann doch die Beste.
Ja, da ist sie ist sowieso immer die Beste. Und weil sie die Beste ist und weil ihr Wort so ein großes Gewicht hat, ist ihr Lob für mich der Ritterschlag.
Das kann ich mir vorstellen. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Riesenkompliment. Da muss man doch mal sagen, danke, dass sie das auch anhört. Ja.
Also Mama, danke. Ja. Danke, Mama.
Ja, auch über eine gewisse Schmerzgrenze hinweggeht, den Sohn 40 Minuten lang reden zu hören. Das muss man ja auch erstmal ertragen. Ja.
Ja, genau. Ja. Unfassbar, also, unfassbar. Ja.
Bin gar nicht so einfach.
Ja. Na,
also das ist schon toll. Also kann man stolz sein, auch auf die Eltern.
Ja, sicher. Haben mich immer unterstützt und vielleicht kann ich ihnen dadurch ein bisschen was zurückgeben, einen humorvollen Beitrag. In dem Alltag, der ja aktuell vielleicht gar nicht so immer lustig ist, soll man doch das Lachen, glaube ich, mal nicht verlieren.
Ja.
Versuchen, trotzdem positiv zu denken und gut drauf zu sein. Du, noch was
ist. Danke, Mama. Auch nochmal ganz kurz. Auch die Mama hat mitgeholfen. Platz 1 in den Charts. Also das ist schon super. Nochmal vielen Dank.
Ja, super. Es gibt eine Studie, Bernd.
Eine Studie?
Eine neue
Studie.
Von
der Mama oder?
Nein, es gibt eine neue Wissenschaftsstudie.
Okay.
Jetzt halte ich aber an. Es gibt eine neue Studie, die besagt, dass auch der Coronavirus über, und ich kann es leider nicht anders ausdrücken, als mit diesem einen Wort, übers Furzen übertragen werden kann.
Ich wusste, dass sowas kommt.
Ja.
Ja. Also, in welchen Studienkreisen bewegst du dich, Rainer? Nein, in welchen ist, Studienkreisen
Brand,
bewegst du dich?
Eine brandfrische Studie, das übers Furzen der Coronavirus übertragen werden kann, hat mich furchtbar schockiert, weil ich bin dann sehr gefährdet. Furchtbar gefährdet. Ich bin dann auch sofort der, also das wäre furchtbar, wenn das stimmt.
Okay.
Und der Sache muss man auch gehen, gell?
Ist das eine Studie der Popologie oder was ist das für eine, welche Unternehmen machen solche Studien?
Jetzt haben wir das Fach auch geklärt, super, ja passt.
Ja, die Popologie. Ja,
unglaublich. Und also da werden viele aus der Quarantäne gar nicht mehr rausgekommen.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also das Quarantäneessen ist ja auch nicht immer das Beste. Es kann ja auch mal sehr, sehr blähungsfördernd sein. Ja, dann hast du ein Problem. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein klares Indiz dafür, was man immer schon gesagt hat, was auch meine Eltern mir gesagt haben, deine Eltern werden dir das auch gesagt haben, halte dich einfach von Arschlöchern fern. Ja, genau. Und dann hast du auch mit sowas kein Problem. Es ist einfach so.
So schließt sich der Kreis.
Ja, so schließt sich der Kreis. Ja. Also, wie ist es dir eigentlich, sag mal, von der Verdauung her gegangen, als du gesehen hast, in Schladmingen ist ein Österreicher am Ende ganz oben auf dem Podest gestanden. Es war zwar nicht dein ehemaliger Zimmerkollege Feller, sondern Schwarz, der das Rennen, dieses spektakuläre Rennen gewonnen hat. Wie ist es dir da, sag ich mal, so vom Magen her, wie war das da bei dir?
Ah, also das war... Also da fühle ich mich vor Stolz erfüllt, weil es natürlich der Marco Schwarz ja nicht nur ein Österreicher, sondern auch ein Kärntner Landsmann von mir. Ja. Und das freut mich besonders, dass der da zugeschlagen hat. Und der bestätigt mit einer Lässigkeit und einer Lockerheit, bringt der sein Ding einfach am Boden. Es war ein irrsinnig schweres Rennen. Es war sehr emotional, wobei ich habe mich fast auf ihn ein bisschen schon verlassen. Also ich habe eigentlich... schon sehr stark gewusst, der wird eh abliefern. Beim Feller allerdings, Manuel, der im ersten Durchgang ja geführt hat und natürlich super abgeliefert hat.
Super abgeliefert, ja.
Super, war mir auch klar, dass der natürlich das Rennen gewinnen kann. Aber wo ich dann den zweiten Durchgang so beobachtet habe, mit der schwierigen Kurssetzung, steiles Gelände, schwierige Piste, eisig, da ist mir immer mulmiger geworden, weil ich habe ja groß angekündigt, einfach Sieg Österreich.
Ja, das stimmt.
Hast du mir ja schon fast geglaubt?
Du weißt, ich glaube dir sehr viel, ja. Also, weil ich bin einfach, ich bin überzeugt von deinen Expertenqualitäten, von deiner Expertise, wie es immer so schön heißt, die Expertise. Ja. Ist ja ganz wichtig. Und davon bin ich überzeugt. Und deswegen war ich mir nach dem ersten Durchgang fast sicher, Alter, der Schönfelder, der liefert hier und liefert und liefert und liefert, in einer Beständigkeit und Sicherheit so glasklare Tipps ab, dass er am Ende nicht ganz aufgegangen ist, dass fast ein dreifacher Franzosensieg gewesen wäre. Das muss man jetzt mal einfach mal locker wegstecken.
Ja, stimmt eigentlich. Also das hat sich dann ja sehr überraschend ergeben, gell? Ja. Dass da sich dann die Grand Nation gleich hinter Marco Schwarz platziert hat und zu schnell kann es gehen. Dass, glaube ich, da jemand anders vorne ist. Aber es hat sich natürlich herauskristallisiert, dass wir ein sehr starkes Slalom-Team haben. Der Matt, Feller, Schwarz waren für mich am Podest einbetoniert. Ich habe förmlich gedacht, das kann gar nicht anders sein. Und der Sport ist halt leider sehr hart. Der zeigt halt die Grenzen auf, wenn was nicht passt. Und der Matt hat dann hasardiert, hat einen Fehler gemacht, ist dann immer mehr mit Risiko reingefahren, bumm, batsch, dann ist er weggefallen, dann war er ein Schneemann, hat Powderskiing gemacht. Ja. Und der Feller, da war ich echt nervös, weil ich so eine kleine Stimme mir im Bauch gesagt hat, bitte tu nicht überziehen, bitte nicht übertreiben, fang den Lauf an, du hast 19. oder 18. Vorsprung, bring dich einmal in den Lauf ein und gib dann Gas, wo du dir das zutraust, dann wirst du es auch runterbringen. Und was macht er? Er ist zwar 3 Tore weitergefahren als ich damals mit der Nummer 1, aber er ist auch hergefallen. Ja. Es hilft nichts. Es war enttäuschend.
Ja, es war auch sehr schade, weil ich glaube, er hatte auch vom Gefühl her, so wie er reingegangen ist in den Lauf, vielleicht gedacht, okay, er wusste, Schwarz ist vorne und dem brenne ich jetzt halt mal zu den 19, die ich ohnehin schon habe, nochmal 4 drauf, oder 5 oder 6 und demontiere ihn dann quasi mit 1,5 Sekunden Vorsprung. Kann das sein? Ist das so eine
Überlegung? Bernd, du hast eine sehr gute Menschenkenntnis. Ich glaube, dass das so in die Richtung gegangen ist, auch wenn er es vielleicht nicht zugibt. Vielleicht liegen wir auch falsch, dann möchten wir bitte uns entschuldigen. Ja. Aber ich glaube, er war sich so sicher, er hat eine gute Form, er war sich einfach sicher, jetzt brenne ich diesen Marco Schwarz noch eine auf, der eh schon so gut gefahren ist. Als wäre ich euch allen sagen, ich bin der Chef. Ja, und das ist halt dann leider in die Hose gegangen. Nichtsdestotrotz passt die Form. Auch der Mario Matt zusammenfassend ist schnell, hat es zwar nicht runtergebracht, wird sich aber stabilisieren. Ich glaube, sein Material hat er wieder beisammen. Der Marco Schwarz ist sowieso eine Bank. Und schade tut's mir auch um die anderen, um Gstrein, der hat einen Fehler gemacht im ersten Durchgang. Aber wir haben da eine Menge an Potenzial in unserer Slalom-Mannschaft, die vor der Saison, wie du weißt, Bernd, da habe ich ein bisschen Bauchweh gehabt, nicht abzusehen war. Aber jetzt, mein lieber Schwan, jetzt sind wir da. Übrigens, wir haben gerade vorher geredet. Ich frage dich jetzt einmal was. Glaubst du, Slalom ist ja mit nicht so hohen Geschwindigkeiten verbunden. Da tut ja eine minimale Beschleunigungstechnik oder eine minimale Beschleunigung kann sehr viel bringen. Wir haben vorher geredet, dass man dass die Corona-Geschichte auch über den Furz oder über ein Lüftal, nennen wir es Lüftal, übertragen werden kann.
Ja.
Glaubst du, dass ein Slalomfahrer, wenn er denn während der Fahrt ein Lüfter lässt, schneller ist? Dass ihn das beschleunigt? Kann das sein? Was sagst du?
Ja, es könnte möglicherweise ein PS mehr geben, ne?
Ha, wenn es um Hundertstel geht?
Es kommt jetzt auf die Intensität an, muss man jetzt ehrlich sagen. Ja.
Wahrscheinlich.
Also kann man jetzt so, wenn es einfach so wegläuft, dann kann man sagen, ja, es ist im Entwichen. Ja, aber wenn das natürlich jetzt einen gewaltigen Knall tut, dass du dir um den Anzug Sorgen machen musst, dass da hinten ein kleines Löcherl reinplatzt, dann muss man schon sagen, also je nachdem, in welcher Torkombination er sich momentan möglicherweise befindet, kann da eventuell sogar Geschwindigkeit aufgebaut werden. Es ist vage, es ist kühn, es ist fast an der Grenze zu frech, das zu behaupten, aber es ist natürlich möglich.
Du weißt ja, es wird im Material jeder Zentimeter im Kantenbereich, Wachsbereich ausgereizt. Und diesen Bereich haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja. Aber was würde das bedeuten? Brauchst du dann einen Pfund Kohl vorm zweiten Lauf?
Das wäre ja meine Überleitung gewesen. Wir müssten einmal unter vier Augen mit Marco Schwarz reden. Wie macht er das?
Wie macht er das?
Vielleicht macht er das schon lange und wir wissen es noch nicht.
Ja, gut, der Torrichter gibt's nicht mehr so, der direkt daneben steht. Ja, der, also
na?
Man würde fast sagen, man kann ihn gut riechen. Ne? Also
genau.
Das ist ja eigentlich ein Kompliment, was man sagt normalerweise.
Genau. Also da müsste man mal der Sache nachgehen. Ich werde mal meine Kontakte ausfahren, werde mal anrufen und werde mal fragen, wie er darauf reagiert, ob er in dieser Thematik sich einen Vorteil verschafft. Wobei er, so wie er heute gefahren ist, dann müsste der Prozess des sich Vorteils verschaffens bei ihm entweder sehr lange gedauert haben während dem Lauf oder öfters.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das wäre das erste Lüfterl, was sich so ungefähr 58 Sekunden lang löst, weil er ist ja vom Starthaus weg, also von oben bis unten ist er ein Granatenlauf, muss man ehrlich sein, bei den schwierigen Bedingungen. Auf der anderen Seite, was auch interessant ist, wirst du jetzt in nächster Zeit nochmal in Urlaub nach Italien fahren, weil der Jena hat den zweiten Lauf gesetzt und hat eigentlich dem Sport keinen Gefallen getan, muss man ehrlich sein. Ja, also ich fand es nicht besonders, schwierig ist toll, herausfordernd ist toll, aber wenn es halt so viele dann schmeißt oder wenn so viele nicht ins Ziel kommen oder teilweise fast überfordert sind, dann denke ich mir halt, das ist nicht mehr im Sinne des Sports. Dann muss sich jeder ein bisschen zurücknehmen. Und dann wäre es schön, wenn man einfach sagen würde, okay, dann gibt's ja mal einen kurzen Einreisestopp jetzt. Ja, dann sagen wir mal, klare Kante, Italiener, das war nicht gut, dafür kommen wir nicht.
Ja, ja, du bist sehr hart in deiner Strafe, aber du hast natürlich recht. Es war sicher an der Grenze, weil und es ist aber auf der anderen Seite. Ich versuche das immer auch aus der Perspektive derer, die kritisiert werden, darzustellen. Es ist nicht leicht, in Schladming einen Kurs zu setzen, weil du ein permanent abfallendes Gelände hast. Du musst versuchen mit der Kurssetzung oder der Kurssetzer muss versuchen mit der Kurssetzung das Tempo zu regulieren. Rhythmusänderungen hineinzubringen, aber ohne dadurch sozusagen, wie es aber im zweiten Durchgang leider zwei, dreimal passiert ist, so einzugreifen, dass die Optik beim Zuseher dann sozusagen grenzwertig ist. Weil ich sag mal, die letzte Passage vor dem Ziel, ja, das war schon, dass er dann noch einmal so die drei, vier Tore so stark rausdreht, das war schon mühsam. Mhm. Die Fahrer haben sich schlecht gefühlt, alle, also mit Ausnahme vielleicht von Marco Schwarz, haben sich alle schlecht gefühlt. Sie hat jeder den Kopf gebeitelt. Klar, der Sieger, der kann sich nicht schlecht fühlen. Sieg ist Sieg, ja. Aber die Tatsache, dass sehr viele Ausfälle waren, selten so viele Ausfälle im Weltcup und die Tatsache, dass es sehr viele fehlerhafte Läufe gegeben hat. Und ich auch einer bin, der die Meinung vertritt, Skifahren ist auch eine optische Sache.
Ja.
Das weiß ich ja, weil ich zum Beispiel, wenn ich dir zuschaue, dann fahrst du sehr schön.
Ja.
Ja.
Ich wäre allerdings in diesem Lauf heute nicht sehr schön gefahren, ja, muss man auch ehrlich sagen. Ja,
das wäre eine Frage jetzt. Ob ja. du, was Bernd, hättest du dir zugetraut, ja. egal wie, und die Zeit wäre egal gewesen, aber hättest du dir zugetraut, den Lauf nur zu beenden, also durchzukommen von oben bis unten?
Ich würde sagen, klares Nein. Ja, und ich glaube, dass man keinen der vier Buchstaben falsch verstehen kann.
Ich muss das leider bestätigen.
Ja.
Ja.
Aber vielleicht können wir da, wenn wir einen anderen Lauf mal wieder sehen, jetzt am kommenden Wochenende, können wir ja nächste Woche nochmal drüber sprechen, ob es vielleicht dann nach Chamonix oder Garmisch oder was nächste Woche kommt. Da werden wir ja sicher wieder drüber reden in der nächsten Folge. Vielleicht wäre das ja auch mal ein Thema. Ja. Würde es Bernd schaffen oder nicht? Ich glaube, viele Rennen oder viele Durchgänge finden wir nicht, wo es möglicherweise schaffen würde. Ja.
Aber, das war Bernd in Danger.
Ja.
Massiv Danger.
Und in Angst vor allen Dingen.
Ja. Angst ja. in und, the brain.
Ja. Und vielleicht später im Krankenhaus. Ja,
also ah, das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Da gibt es schon so viele, Bernd.
Ja.
Da gibt es schon so viele heuer. Da braucht man nicht ja. nochmal anlegen. Aber natürlich, das muss man sich schon einmal, die Zuschauer müssen das, oder auch unsere Zuhörer, das muss man sich mal vorstellen, das sind Pistenbedingungen, wo es sogar normalen Rutschern, und das hat man auch im Fernsehen gesehen,
ja, ja.
wo normale Rutscher, das sind alles gute Skifahrer, die geschult werden. Das ist nicht so, dass ein Rutscherteam, das muss man auch einmal sagen, beim Weltcuprennen gibt es ein eigenes Rutscherkommando, wo bestimmte gute Skifahrer sich anmelden können, dann werden sie eingewiesen, dann werden sie geschult, wie sie denn zu rutschen haben, wann die Abläufe sind und etc. Man kann da nicht irgendwie rutschen. Und selbst die sind an die Grenzen gestoßen und auch gestürzt, weil in Schladming ist es eben sehr eisig, sehr steil gewesen heuer. Und da kommt ein normaler Hobbyfahrer, wenn man den sagt, du probier mal ein paar Tore fahren, da würden sich Dramen abspielen. Debakel.
Ja. Ja. Hättest du noch einen Tipp für ein gutes Rutschen eigentlich? Das würde mich jetzt mal persönlich, privat interessieren. Tipp für ein gutes Rutschen? Worauf muss ich achten?
Also ich sage mal so, die meisten rutschen ja, weil sie aber nicht anders können. Das heißt, die rutschen, weil sie nur rutschen können, die können den Schwung ja gar nicht auf der Kante fahren. Wenn man rutscht, obwohl man auf der Kante fahren kann, beim normalen Skifahren, dann sollte man so rutschen, als wäre es bewusst gerutscht.
Okay.
Das heißt, Körpersprache, Mimik muss immer so sein, dass wenn ich rutsche, muss ich dem Gegenüber oder den Beobachtern vermitteln, ich könnte aber auch anders. Ich könnte auch auf der Kante fahren.
Sozusagen ein
obwohl es gar nicht möglich ist. Also man muss einfach blöffen.
Ja.
Ich gebe jedem einen Tipp, wenn man rutscht, muss man so überzeugt rutschen, dass der Beobachter sofort glaubt, ja, jetzt rutscht er, aber er könnte ja auch ganz anders. Der könnte auch auf der Kante fahren, der könnte auch auf Zug fahren und so richtig Gas geben. Dabei geht's gar nicht. Also das ist einmal ein Tipp, das ist ganz wichtig. Vor allem, wenn viele Leute zuschauen. Und für das Weltcuprutschen als solches, jetzt einmal im Ernst, ist es so, die Rutscher haben die Aufgabe, nicht immer nur die Linie zu rutschen, die der Läufer fährt, sondern vor allem aber den Schnee, und heuer war es ja zum Beispiel in Schladming mit viel Neuschnee verbunden oder wenn Neuschneerennen sind, den Schnee möglichst breit rauszurutschen. Das heißt, die Rutscher rutschen versetzt, immer einer mehr versetzt als der andere und der nächste wieder mehr versetzt und mehr versetzt, wie ein Schneepflug, ein Riesenschneepflug, der den Schnee wegtragt, sozusagen von der Ideallinie, weil das Schlimmste, was eben passiert ist, wenn Neuschnee kommt, das ist im Slalom genauso gefährlich wie und in der Abfahrt sowieso, wenn ein Läufer stürzt und in einen zusammengeschobenen Schnee hineinstürzt, dann können schwere Unfälle passieren, schwere Verletzungen. Das will man verhindern, dass der Sturzraum frei ist und nicht aufgeschobene Häufen sind.
Nachvollziehbar. Ja, hat man heute gesehen, war ja extrem viel oder beziehungsweise auch nicht nur bei dem Rennen gesehen, sondern bei vielen anderen Rennen auch schon gesehen. Es war extrem viel Neuschnee. Mhm. Ja, und dann, wenn du da rausrutschst, dann hast du natürlich ein Riesenproblem.
Ja, jetzt ist der Slalom natürlich an sich noch mit weniger Geschwindigkeit verbunden, aber auch der Slalomfahrer, wenn der einfädelt oder wenn er kurz wegrutscht und die Ideallinie verlässt, dann muss der Schnee außen leicht wegschiebbar sein oder komplett weggeschoben sein. Es war heute ein sehr flaumiger, leichter Schnee, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn ein schwerer, zusammengeschobener Schnee am Seitenrand eines Laufs liegt und man rutscht dort hinein, kann dann schwere Unfälle passieren. Also das ist nicht lustig. Deswegen gibt es ein Rutschkommando, die das ordentlich nach Schule, nach Plan machen. So schaut's aus.
Wie ist eigentlich so ein Rutschkommando, sich auf der Streif vorzustellen in Kitzbühel? Weil das war ja auch letzte Woche großes Thema, die Streif, Wetterproblematik, Präparierungsproblematik. Du hast gerade schon was von Stürzen gesagt, ja, auch schlimmer Sturz von Krembühl, den Schweizer und dem US-Amerikaner Cochran Siegel. Wie hat man sich als Rutschkommando dazu verhalten?
Ähnlich, also da gibt's natürlich noch viel, viel mehr Leute, da wird auch das Bundesheer zur Hand genommen, die das dankenderweise mithilft, da braucht man wirklich für eine Abfahrt sehr, sehr viel Personal. Das schaut im Fernsehen immer alles so lustig aus, aber eigentlich braucht man wahnsinnig viel Personal und Manpower, damit man eine Strecke über die Trainings und die Rennen hinüberbringt. Dafür muss man auch allen Helfern Danke sagen, weil ohne die kann man Rennen nicht veranstalten. In der Abfahrt ist es halt so, da muss wirklich, da wird auch dann der Radtrack oder die Pistenraupe zur Hilfe genommen, da muss der Schnee bis zum Netz komplett weg sein, sodass der Sturzraum komplett flach ist. Da darf es nichts geben, weil bei diesen hohen Geschwindigkeiten macht der kleine Schneehäferl, kann keine Riesenkatastrophe auslösen. Das will man verhindern, deswegen muss der Schnee immer ganz rausgeschoben werden. Deshalb gibt's dann auch Terminabsagen, Rennabsagen, wenn der Schnee sich nämlich nicht raustragen lässt über die Absperrung, über das Netz und die Sturzräume nicht gesichert werden, dann kann man nicht fahren. Und das muss man auch verstehen. Und irgendwann sind die Grenzen gesetzt. Und wenn alles gut läuft, dann brauchen wir das eh nicht machen. Also das heißt, da muss Perfektion sein, nicht nur für die Eispiste und immer nur für die Top-Präparierung, dass die Läufer eine super Piste haben, sondern es muss genauso der Sturzraum gesichert sein. Das ist wichtig.
Wie hast du es erlebt als Österreicher, dass dir ein Schweizer die Gamsen da wegnimmt, beide hintereinander sogar bei den beiden Abfahrten und sie auch noch... Ja, ich würde sagen, fast schon provokant ins Fenster stellt, ja, in ein Hotel, an dem alle vorbei müssen und der Beat Feuz stellt beide Gamsen ins Fenster und jeder geht da morgens zur Bahn und schaut da rein und sagt, ah, da oben stehen die Dinger, die wollte eigentlich ich haben, als Österreicher.
Ja, das ist, frech ist er, der Bursche, ist ein Lauser, der Beat Feuz. Aber er ist ein sympathischer Lauser, muss man sagen, ja, weil ich mag ihn. Sehr sympathisch, der österreichische Freundin, das ist wahrscheinlich auch sein Elixier. Ist ganz klar.
Ja, klar.
Ohne österreichische Freundin war er sicher nicht dort, wo er jetzt ist. Aber dass er die zwei Gamsen uns weggeschnappt, da alle. Und einen Doppelschlag. Aber schau, Herr Bernd, wie schön ist der Sport. Der hat bisher dort, weiß nicht, wie viele zweite Plätze gefeiert. Und bis jetzt hat er nicht einmal die goldene, die große Gams gehabt. Und der ist er hinterhergelaufen. Und dann, zack, an einem Wochenende gleich zweimal zugeschlagen.
Ja, das fand ich super.
Ja, ich fand ich das liebe super.
Feuz. Also ich finde Feuz Wahnsinn, ja, weil er ist ein genialer Skifahrer, ein unglaublich netter Mensch und bin ganz, ganz großer Beat Feuz-Fan, ja. Und ich habe auch in den österreichischen Zeitungen gelesen, man hat ja ohnehin, weil seine Lebensgefährtin ist ja aus Tirol, er hat gesagt, ja, die Gams ist zwar jetzt weg, aber so richtig in die Schweiz ist ja gar nicht, so halb bleibt sie in Tirol, gell. Also das ist ja
richtig.
Ja auch einmalig, gell.
Es bleibt ja in Tirol, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, es bleibt sogar in Tirol. Es bleibt nicht nur in Österreich, es bleibt sogar in Tirol. Und was mich auch wahnsinnig fasziniert ist, der Beat Feuz ist ja so ein bisschen eine, man nennt ihn ja auch den Kugelblitz.
Ja.
Vielleicht zur Erklärung, warum man ihn Kugelblitz nennt, der Beat Feuz ist nicht vielleicht dieser, hat nicht die Erscheinung eines, darf ich mal das so sagen, so eines absolut hochsterilisierten Modellathleten. Der hat kugelige Formen, sein Körper. Und
das habe ich auch. Ja.
Ja, das hast du auch, stimmt. Ja.
Deswegen finde ich ihn so nett.
Deswegen. Das verstehe ich absolut. Na, aber er geht.
Nein.
Er hat einen anderen Zugang als andere. Wenn man so in der Geschichte schaut, Hermann Mayer, der war so austrainiertes Kraftpaket, volle Power. Der Beat Feuz ist der feinfühlige Fahrer. Der hat immer eine Mittellage, der ist nie zu weit hinten mit der Körperposition, nie zu weit vorne. Der gibt den Ski immer in der Mitte perfekt Druck. Damit kann der Ski auch gut arbeiten und der Ski auch die Kurven so fahren, wie man sich das vorstellt. Lässt den Ski auch frei. Das heißt, er macht sehr viel über seine sehr, sehr gute, wahrscheinlich auch einzigartige, selten so einen Abfahrer gesehen, einzigartige Körperposition mit dem nötigen Gefühl von unten auf, von den Fußsohlen rauf, vom Sprunggelenk her. hat, wenn man ihn so anschaut, ich möchte ihm bitte nicht zu nahe treten, aber er ist sicher austrainiert und er hat Kraft ohne Ende und so weiter, aber man würde auf den ersten Blick nicht glauben, dass der zwei Gamsen jetzt heimgenommen hat. Ja? Wenn er so dasteht, im Vergleich vielleicht zu anderen. Und das ist ein Wahnsinn, diese doch andere Herangehensweise, die er hat. Und was man auch zugute halten muss, ich meine, der Beat Freitz, und das freut mich besonders für ihn, ist, dass er natürlich von schweren Zeiten zurückgekommen ist. Ich meine, jetzt geht es ihm schon ein paar Jahre lang ganz gut, aber bei dem stand die Karriere schon einmal auf dem Spiel, weil mit seinen Knieverletzungen war nicht mehr ganz klar abzusehen, ob der überhaupt einmal wiederkommt.
Ja. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten, ja. Dass da ja das Karriereaus mehr oder weniger schon ganz nah war.
Ja, sicher.
Und dass du dich mit unbändigem Willen und Fleiß und auch Disziplin wahrscheinlich dann da wieder rausarbeitest, wieder hochkämpfst, ja, weil du halt viele Sachen wahrscheinlich auch gar nicht so machen kannst wie andere mit dem Knie, könnte ich mir vorstellen. Und ich finde auch die Technik, das Gefühl, die Sprung, wie er springt alleine. Ja, es ist so wunderschön anzuschauen. Und er hat so viel Gefühl und es macht so Spaß, diesen Menschen da runterfahren zu sehen. Gerade in Kitzbühel auf der Streife, wo man gesagt hat, Mensch, der Eberhard hat eigentlich mal eine perfekte Fahrt darunter gelegt. Aber ich glaube, die Fahrten, die Freitz hier gezeigt hat zweimal, die waren ganz, ganz nah dran an der perfekten Fahrt. Also würde ich jetzt als Außenstehender sagen. Und glaube, du als natürlich der Extremexperte wirst vielleicht sogar sagen, ja, da hast du möglicherweise recht.
Ja, obwohl er Teilspassagen nicht so erwischt hat, wie er selber gesagt hat. Aber das war auch nicht so zu erwischen, weil es hat das Wetter sehr stark gewechselt. Das Licht hat gewechselt, das waren diesmal sehr, sehr spezielle Kitzbühel-Bedingungen und er ist halt gemäß den Rahmenbedingungen so gefahren. Er hat beim ersten Rennen wahnsinnig viel, so möge man meinen, vielleicht hat er das nicht so empfunden, aber von außen Beurteilung sehr viel Risiko genommen. Er ist die Sprünge sehr weit gesprungen. Es ist richtig, richtig angepackt und irgendwie war es so eine, ich glaube, es war eine self-fulfilling prophecy, weil er nämlich ein Mensch ist, der ja gesagt hat, Kitzbühel, das geht mir noch ab und das möchte ich gewinnen. Und man hat das gemerkt, er wollte das. Er wollte zeigen, die Saison war ja, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Saisonen ja noch nicht so, wie es sein könnte. Er hat ja jetzt, glaube ich, dreimal in Serie den Abfahrtsweltcup geholt, oder?
Ja.
Er ist der Abfahrer schlechthin aktuell.
Ja.
Und Kitzbühel gehört da dazu, das ist so. Und er wurde ja gefragt, Herr Freitz, lieber Beat vom Rainer Pariasek in Österreich, wärst du nicht der komplette Abfahrer, wenn du Kitzbühel nicht gewonnen hättest? Oder umgekehrt, gehört zu einem kompletten Abfahrer Kitzbühel dazu? Und er hat das dann eigentlich verneint, hat er gesagt, na, das sieht er nicht so, er sieht das entspannt, das ist nicht so. Aber ich glaube, jetzt hat er es gewonnen, jetzt wird er wissen, wie das ist. Weil jetzt, und da kann ich aus meiner Erfahrung sprechen, jetzt hat er nämlich eine Gondel, wo sein Name draufsteht. Die wird dort immer fahren, Tag ein, Tag aus, außer jetzt in Corona-Zeiten.
Ja.
Dann wird er immer herzlich willkommen sein in Kitzbühel bei den Rennen, wenn er mal nicht mehr fährt. Der Kitzbühler Verein ist wirklich in der Organisation sehr toll, dem ehemaligen Siegern gegenüber, die genießen dort immer eine Sonderstellung. Wenn du einmal Kitzbühel gewonnen hast, kommst du sehr gerne an den Ort zurück, wo du dir jetzt einen tollen Erfolg gefeiert hast, weil du wirst dort auch wahnsinnig toll vom Ort aufgenommen, von der Organisation, von den Menschen.
Schön.
Das ist, wenn du einmal Kitzbühel gewonnen hast, ich sag, das ist der größte Sieg. Ich glaube nicht, dass es mit anderen Siegen vergleichbar ist, weil das Wiederkehren dort an die Städte hin ist mit, weil man gewonnen hat, mit einer großen Emotion verbunden, aber es hat auch einen Stellenwert, der ist unbeschreiblich. Also ich glaube, die ganzen Mitarbeiter beim Rennen, ob das Türsteher sind, ob das Betreuerinnen sind unten im Zielbereich, ob das die Frau ist, die Würstel kocht und so weiter, die wissen alle, dass du dort gewonnen hast.
Ja, das stimmt.
Die wissen das, die merken sich das und das ist unbeschreiblich.
Ja. Kitzbüheler sind da ganz weit vorne. Ne? Ich glaube, in der Schweiz ist es auch so, in Wengen. Der Wengensieger hat auch so einen richtigen Kultstatus, auch dann vor Ort in Wengen natürlich, ja, weil da sehr viel Emotionen auch drinsteckt, sehr viel Herzblut. Aber Kitzbühel, wenn man das so erlebt und was viele andere auch erzählen, es muss wirklich so sein, nicht nur die Gondel. Wie ist es eigentlich? Nimmt man jeder Kitzbühelsieger, wenn man da hingeht und den Hahnkamm hochfährt, nimmst du dann eigentlich nur dann deine eigene Gondel? Wartest du lange, bis sie kommt, oder hockst du dich
ja,
auch beim...
Ja, schon. Wenn ich Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, ist das schon ein Spaß. Ja. Zu warten, wann die Gondel kommt. Das ist ja sehr einzigartig. Du fährst den Kitzbühel in einem tollen Skigebiet Ski und dann kommt dort und dann steht dein Name drauf.
Ja.
Das ist ja herrlich.
Ja, aber im Neureuther hockt man sich ja nicht rein unbedingt, oder wie macht man das dann? Muss doch nicht sein.
Nein, ich bin ja schon mit Franz Klammer aufgefahren. Fritz Strobel bin ich aufgefahren. Ich bin schon mit alle aufgefahren. Ja, ja.
Ja. Super. Also das, ich finde das auch eine, toll, dass es auch sowas gibt, also dass man dieses Symbol dann auch schafft. Also das ist halt was für die Ewigkeit. Kitzbühel gewinnen scheint irgendwas für die Ewigkeit
zu sein. Ja, ja, ja. Fast mehr als die eine oder andere Großveranstaltung. Das muss man ganz fairerweise sagen. Weil du einfach jährlich mit diesem Event selbst und die Menschen um dich herum an diesen Erfolg erinnert wirst. Und dann gibt's oft werden dann diese alten Videos gezeigt. Da gibt's beim ORF zum Beispiel, gibt's Fernsehsender, vielleicht gibt's auch andere Fernsehsender, die zeigen dann Kitzbühel die letzten 20 Jahre, die Rennen, die da gewesen sind. Und da vom Hansi Hinterseer ja schon weg, verstehst? Und da ist aber zack. Wenn du da schaust, wie sich der Sport dann entwickelt hat, was es damals schon für ein Mythos war, zu Hansi Hinterseers Zeiten, was da schon für Leute dort gestanden sind. Dort gab es aber noch nicht diesen Medienwahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Das Rennen hat ja damals schon einen Stellenwert gehabt und konnte aber nicht über die Medien so übertragen werden wie aus heutiger Sicht. Mhm. Und da ist es Geschichte pur. Und deswegen macht es, glaube ich, aus, dieses Rennen. Man hat da sehr viel richtig gemacht dort als Veranstalter, das muss man auch dazu sagen. Und das ist halt, das ist die Oberliga. Oberliga, Bernd.
Apropos Hansi Hinterseer, Rainer, Masked Singer steht an. Es wird wieder gesungen, ja.
Richtig, ja, ja.
Du bist, ich habe da irgendwas gehört, wirst du als Interpret mit Feuz, du hast die Gams gestohlen, da auftreten oder, oder sitzt du auf der anderen Seite?
Deine Kreativität ist ein Wahnsinn. Ja. Na, ich habe die erste Staffel ja mitmachen dürfen. Da war ich die dicke Karpfendiva und habe das geliebt, die zu spielen. Ja, träume heute noch davon.
Müssen.
Bitte?
Das hätte eigentlich ich sein müssen.
Ja, bei dir hätte man sich vielleicht beim Kostüm was ersparen können.
So. Ja, ich trage mein Kostüm immer mit mir rum.
Ja, aber ich habe auch den Karpfen lieb gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich in diese Rolle wirklich verliebt und habe das gern gespielt. Und jetzt habe ich die Ehre bekommen, muss da vorstellen, dass ich jetzt wechseln darf ins Rattepanel. Das heißt, ich werde jetzt oben sitzen, wie beim Skifahren, als Experte, wie wir zwar, als Zuseher, bin Teil des Rateteams mit Sasa Schwarzjörg und Elke Winkens und werde von da oben versuchen zu erraten, ich will nicht raten, ich werde versuchen zu ergründen, wer denn unter dieser Maske steckt. Das wird spannend werden. Freue mich schon. Am 15. Februar geht's los. Erste Folge. Und da bin ich aber schon sehr gespannt.
Ja. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können dir auch, dann vielleicht mal Tipps geben über die
ganz wichtig. Ganz wichtig. Jawohl.
Geht das? Wäre das eine Möglichkeit?
Das wäre ein Wahnsinn. Die Hörer und Hörerinnen können mir Tipps geben. Jetzt schon vorab. Es werden ja jetzt aktuell gerade die einzelnen, Masken nach und nach sozusagen präsentiert. Und gerne nehme ich Tipps entgegen auf unsere tolle E-Mail-Adresse schoenisgeskichten@gmail.com.
Ja.
Bitte schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Weiter abonnieren, gell?
Ich möchte auch an der Stelle sagen, wir sind noch nicht dazugekommen, gell, Bernd? Wir haben ein bisschen Stress gehabt mit Schladming, Weltcuprennen, Moderation und so weiter.
Ja.
Die ersten Videos sind auch eingelangt.
Ja, das stimmt. Ja.
Die werden wir jetzt dann analysieren und gegebenenfalls dann so eben zurückversenden mit der Moderation. Wir müssen uns das technisch jetzt noch umsetzen, wir zwei.
Ja.
Bitte um Entschuldigung, dass wir das vielleicht bis dato noch nicht gemacht haben. Das wird man jetzt in der nächsten Zeit machen. Wir werden dann auch vielleicht das eine oder andere Schmankerl erzählen. Zeigen dürfen wir es nicht. Das ist nur für individuell
zeigen
geeignet.
Dürfen wir es nicht. Nee,
das machen wir nicht. Genau. Es bleibt seriös. Könnt ihr uns aber auch schicken, wie gesagt, die Videos. Ich habe es ja vielleicht hoffentlich zuhören können in Schladming, wie wir das angehen, und wir würden das in gleicher Natur selbstverständlich machen.
Ja.
Schickt uns auch von mir aus weitere Medaillentipps, Fragen, Beschwerden, Anregungen. Jederzeit herzlich willkommen. Wir lesen alle Mails und einige dürfen wir dann in der Folge wieder vorlesen.
Ja, und Rainer, da muss ich natürlich sagen, mit meinem Medaillentipp, ich muss ihn, glaube ich, korrigieren. Ich gehe eins runter von 3 auf 2 nach all dem, was ich jetzt gerade im Slalom auch gesehen habe. Wie ist bei dir? Gehst du einen rauf? 6 auf 7?
Ja, mach mal so. Ich gehe rauf. Ich muss jetzt einen raufgehen. Wenn ich jetzt da 6 sage, mache ich mir lächerlich. Das ist alles ein Wahnsinn. Es ist zwar nicht aufgegangen, Schladming ein Dreifachsieg, aber er kann passieren, wie man gesehen hat. Die Möglichkeit ist da. Und dann haben wir in einer Disziplin die 50% meiner 6 Medaillen schon versabelt, schon verbraucht, kannst du ja sagen. Das geht ja nicht. Also ich gehe auf 7, du gehst auf 2.
Ja.
Und das ist schön so.
Ja, wir müssen einfach jetzt mal uns langsam, aber sicher so ein bisschen daran tasten, ja. Mhm. Also klare Kante jetzt. Mhm. Wir bleiben bei insgesamt 9, ja. Und du 7 und ich 2.
7 für Österreich, 2 für Deutschland. Jawohl.
Etwas demütiger werden, glaube ich.
Ist so, Bernd. Es hilft dir nichts, ja. Bernd. Schau, okay. Du hast ja noch mich. Ich baue dich dann wieder auf.
Das ist das Wichtigste.
Ja, so ist es. Und wenn es mir mal schlecht geht, dann habe ich die, verstehst?
Ja, genau.
Und dann passt das wieder. In diesem Sinne.
Ja, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Weiter abonnieren. Gell,
ja, unbedingt.
Lieben da draußen. Ja.
Hey, wir wollen da bleiben, da oben am Stockerle. Hilft uns, bitte. Ja. Ja. Wisst ihr, der 4. Platz ist schon eine zahe Partie. Und dahinter noch einmal. Das ist nicht lustig. Ja. Bitte hört uns weiter an. Ja. Abonniert es vor allem auch, das ist ganz wichtig. Da kommt automatisch eine, habe ich schon einmal gesagt, was das heißt. Da kommt eine aufs Handy.
Fio, Apple Podcast, Spotify, vor allen Dingen Fio. Und ich hoffe, ihr seid weiter dabei. Rainer,
ja.
Nächste Woche wird's wieder heiß. Ja.
Da geht's heiß her.
Garmisch, die Frauen. Wir werden über die Frauen reden nächste Woche. Ich finde, wir sollten das machen einfach mal.
Ja, richtig.
Ja, das gehört sich. Und da ist Garmisch, das ist ein Heimrennen, das ist ein guter Zeitpunkt. Da werden wir drüber sprechen. Sehr klar, sehr präzise, ja, und sehr analytisch. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich.
Ich glaube auch. Wir werden uns das ganz genau anschauen. Meine Augen werden wir noch einmal schärfen. Und ich finde das gut, ja. Sehr, 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 sehr guter Einwand, Bernd. Wir werden uns einmal nächste Woche den Frauen widmen. Wir widmen uns eh immer den Frauen, aber diesmal speziell im Skisport Frauen, gell?
Ja.
Gut. Genau. Bernd.
Ich freue mich drauf.
Ich werde ihn länger aufhalten, gell? Weil du bist ja so ein gestresster Mensch.
Ja, du auch. Ich weiß doch. Tannenbaum, Weihnachten, ist ja irre.
Ja, ist aber.
Na, also, Rainer Schönfelder.
Alles klar. Und pass auf, gell, wegen der Corona-Ansteckung und das Lüfterle, gell? Aufpassen, gell?
Pass auf dich
auf. Gut.
Gesund bleiben.
Vierti, weitermachen. Ciao.